Und sollte es zum Beispiel so sein, dass manche Leute, wie heutzutage, viele Leute denken, es ist eine Sunna, dass man 4 Rakaat betet vor Jum'a, weil viele machen das. In diesem Fall ist es sogar besser, sagt der Sheikh al-Islam, dass man die 4 Rakaat nicht verrichtet, damit die Leute lernen, dass es eben keine Sunna ist. Und es ist ja auch keine Sunna, dass man 4 verrichtet und dann überhaupt, dass man irgendwie Gebete verrichtet. Aber dass alle Leute gleichzeitig aufstehen und vor dem Jum'a und 4 Rakaat verrichten und so etwas, all dies sind Geschwister, ist überhaupt nicht aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern ist aus der Sunna von Leuten, die danach gekommen sind und haben das neu eingeführt. Insofern, es gibt also keine Ratiba. Beim Duhur-Gebet kann man 4 oder 2 Rakat vorher regelmäßig verrichten, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht, aber beim Jum'a nicht. Dafür beim Jum'a gibt es danach eine Sunna. Die Sunna nach dem Jum'a, darüber sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4 Raka'at. Wenn jemand von euch das Freitagsgebet verrichtet hat, dann soll er danach 4 Raka'at verrichten. Und in As-Sahihain wieder, bei Bukhari und bei Muslim, heißt es auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 Raka'at manchmal verrichtet hat. Und manche Gelehrte fügen diese beiden Hadith zusammen und sagen, wenn du 4 Raka'at verrichten möchtest, oder die 4 Rakaat verrichtest du, wenn du in der Moschee betest. Und wenn du zu Hause betest, dann betest du nur 2 Rakaat. Und über Ibn Umar radiallahu anhu ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar 6 Rakaat auf einmal verrichtet hat nach dem Jum'a-Gebet. Also 2 und dann 4. Wie dem auch sei, es gibt also keine Sunna vor dem Jum'a, aber es gibt eine Sunna nach dem Jum'a. Des Weiteren, liebe Geschwister, wer zum Freitagsgebet kommt und sich an einen Platz hingesetzt hat, so gehört dieser Platz ihm. Wenn er also kurz weggeht und sein Wudu erneuern muss zum Beispiel, weil er zum Beispiel schon nach Fajr da war und nicht weggegangen ist, oder auch irgendetwas, dann gehört dieser Platz ihm. Und wenn jemand dann kommt und sich hinsetzt, hat er das Recht, ihm zu sagen, tut mir leid, ich war zuerst hier, ich bin nur gerade weggegangen, ich möchte mich wieder hier hinsetzen, und dann muss man ihm diesen Platz gewähren. Umgekehrt, was manche Leute machen, darf man überhaupt nicht machen. Manche Leute, sie reservieren sich einen Platz in der Moschee und legen sich einen Stuhl hin oder eine Kopfbedeckung oder was auch immer, ein Buch oder irgendetwas, sodass, wenn sie dann 10 Minuten bevor die Khutbah ankommt, anfängt kommen, dass ihnen der Platz dann gehört, weil sie unbedingt in der ersten Reihe sein wollen. Und dadurch verbieten sie jemandem anderes, der früher da ist, diesen Platz einzunehmen. Und diese Sache also ist absolut nicht erlaubt. Und manche Gelehrte sagen sogar, dass dieses Gebet dieser Person ungültig ist, weil sie sich einen Platz erobert hat, der ihr nicht zusteht. Ja? Und es gibt nämlich diese bekannte Meinungsverschiedenheit mit den Gelehrten, wenn du an einem Platz betest, der dir nicht gehört, also auf einem Platz betest, zu Unrecht, ja, wie zum Beispiel ein Grundstück, das du geklaut hast von jemandem, ob dein Gebet dann noch gültig ist oder nicht. Ja, gibt es einige Gelehrte, die der Ansicht sind, dass dieses Gebet dann ungültig ist. Dann gehört zu den weiteren Regelungen am Freitagsgebet, dass, wenn man zum Freitagsgebet kommt, während der Imam die Khutba hält, was er nicht sein soll, weil man normalerweise schon vorher da sein soll, weil ihr wisst ja, sobald der Khatib den Minbar besteigt, dann schließen die Engel ihre Bücher und dann wird nicht mehr aufgeschrieben, wer wann gekommen ist, und dann bekommt man eben nicht mehr diese eine von diesen 5 Belohnungen, die wir vorhin erwähnt haben. Aber sollte es eben passieren, dass man in die Moschee kommt, während der Khatib gerade seine Khutbah hält, dann betet man 2 Raka'at und fasst sich kurz und dann setzt man sich hin. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Khutba gehalten und dann ist jemand in die Moschee gekommen, hat sich direkt hingesetzt, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn erst gefragt, hat zu ihm gesagt, hast du denn schon 2 Rakaat gebetet? Dann sagte er nein, dann sagte er, dann steh auf und bete 2 Rakaat. Und dann sagte er zu den Leuten, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةَ فَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ. wenn jemand von euch zum Freitagsgebet kommt oder am Freitag kommt und der Imam schon gekommen ist, also schon seine Khutbah hält, dann soll er 2 Raka'at verrichten. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und bei Muslim heißt es zusätzlich وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا, und er soll sich kurz fassen. Klar, weil diese 2 Raka'at muss man verrichten, bevor man sich hinsetzt. Aber man soll sich kurz fassen, weil dann hat man seine Pflicht ja schon erfüllt. Und man ist eigentlich gekommen, um die Khutbah, zuzuhören. Es sei denn natürlich, das Gebet beginnt schon, dann darf man auf keinen Fall 2 Raka'at beten. Manche Leute, das machen sie aus absoluter Unwissenheit. Jabir, könntest du das Licht anmachen? Manche Leute, das machen sie aus absoluter Unwissenheit. Sie kommen in die Moschee und das Gebet läuft schon, ja, das Fardgebet wird schon verrichtet, und dann setzen sie sich irgendwo hinten hin und beten erst noch 2 Raka'at Sunnah oder sowas. Beim Fajr oder anders. Ja. Das ist absolut falsch. Und dieses Gebet ist absolut ungültig. Er hat gar nichts von seinem Gebet. Weil der Prophet s.a.w. hat genau dieses Gebet verboten, dass man ein Sunnah-Gebet verrichtet, während die anderen schon fort beten. Was macht denn das für einen Sinn? Dass du die Pflicht weglässt und machst etwas Freiwilliges. Ja? Also da wirst du eher noch dafür bestraft, als dass du irgendwas was dafür bekommst. Ja? Und das Gebet ist ungültig. Also wer ein Gebet verrichtet, ein freiwilliges Gebet, obwohl die anderen schon fort beten, ja, und er muss eigentlich auch fort beten, dann ist dieses Gebet ungültig. Wie dem auch sei, und hier sehen wir auch, dass die richtigere Ansicht ist, dass man eben erst 2 Raka'at beten muss, auch wenn der Khatib schon die Khutbah hält. Ja? Und manche Leute sagen, ja, aber das die Khutbah zuhören ist wajib und das 2 Raka'at ist Sunnah. Das spielt gar keine Rolle. Diese Diskussion spielt überhaupt gar keine Rolle, denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat, dann gilt das und fertig. Dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, was Pflicht ist und was nicht Pflicht ist. Und davon abgesehen, dass manche Gelehrte ja gerade durch diesen Hadith abgeleitet haben, dass das 2 Raka'at verrichten, bevor man sich hinsetzt, eine Pflicht ist. Ja? Davon abgesehen. Aber wie ich gesagt, es spielt keine Rolle, weil der Prophet s.a.w. hat in der Person gesagt, er soll aufstehen, 2 Raka'at verrichten, dann sich erst hinsetzen. Dann gehört es zum Freitagsgebet, zum Freitagsgebet und zur Khutbah, dass man auf keinen Fall reden darf. Man darf auf keinen Fall reden, man darf nicht Salamu alaikum sagen, nicht Wa alaikum as-salam sagen, man darf niemandem sagen, sei ruhig oder weiß nicht was, telefonieren oder sonst irgendwas. Man darf mit niemandem reden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Wenn der Koran vorgelesen wird, dann hört ihm zu und horcht und seid ruhig, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Auf dass ihr Erbarmen, Rahma finden möget. Und manche Mufassirun sagten, mit dem Koran lesen ist hier die Khutbah gemeint, weil sie Koran lesen beinhaltet. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقُرْآنَ الْفَجْرُ, Allah spricht über den Koran zur Fajr-Zeit, und damit ist das Fajr-Gebet gemeint. Ja? Weil ein Teil des Gebets ist das Koran-Lesen, und dann wurde eben das gesamte Gebet als Koran bezeichnet. Wie dem auch sei, aber richtigerer ist, wallahu a'lam, dass dieser Vers herabgesandt worden ist, weil am Anfang war es so, dass die Leute während dem Gebet geredet haben, und es war noch keine Pflicht, dass man eben immer zuhört, und haben sich teilweise unterhalten, und darauf hat Allah subhanahu wa ta'ala eben diesen Vers herabgesandt, dass man eben, wenn der Koran gelesen wird, im Gebet oder bei der Khutbah oder sonst wo, soll man zuhören, ja, soll man zuhören, auf dass man Erbarmen finden möge von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith von Abu Huraira bei Bukhari und bei Muslim, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَقَدْ لَغَوْتْ. Wenn du zu deinem Nachbarn, wenn du zu deinem Freund, wenn du zu deinem Nebenan am Freitag sagst, sei ruhig, während der Imam die Khutbah hält, dann hast du gesündigt. Dann hast du gesündigt. فَقَدْ لَغَوْتْ. Al-Laghu bedeutet entweder unnützes Gerede oder auch Sünde. Oder auch Sünde. Dann hast du eine Sünde verrichtet. Und eine andere Überlieferung, über der es, mehr als eine Ansicht gibt, wie ich vorhin gesagt habe, bedeutet es, und wer Laghu macht, das heißt, wer sündigt, oder wer etwas Unnützes von sich gibt, für den ist die Freitagsbelohnung also flöten gegangen. Ja? Also er bekommt keine Belohnung mehr oder keine vollständige Belohnung nach einer anderen Ansicht. Und genauso derjenige, der kein Arabisch spricht, darf, oder genauso derjenige, der taubstumm ist, oder besser gesagt, jetzt nicht taubstumm, sondern der nicht hören kann, darf nichts sprechen während der Khutbah. Und wenn er weit weg ist von der Khutbah, ist es auch besser für ihn, wenn er ruhig ist und dies als Gottesanbetung sieht, dass er eben extra für Allah subhanahu wa ta'ala ruhig ist, auch wenn niemand ihn hören könnte deswegen. Aber manche Leute, leider, wenn der Khatib die Khutbah hält, befinden sie sich zum Beispiel bei der Tür draußen und reden weiter und die Leute innen drin hören diese Geräusche von draußen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass man nicht gestört wird. Dass der Khatib nicht gestört wird, während er seine Khutbah hält. Ja. Aber der Khatib darf sehr wohl jemanden ansprechen. Wenn der Khatib dich anspricht, darfst du auch antworten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mit jemandem einmal gesprochen. Einmal kam jemand in die Moschee hinein und hat zum Propheten, also erstmal diese Hadith, die wir erwähnt haben. Der Mann hat sich hingesetzt und dann hat der Prophet seine Khutbah unterbrochen und ihn gefragt, hast du schon zwei Rakat gebetet? Und der Mann sagte nein. Und insofern haben sie miteinander gesprochen und dies ist eine legitime Sache. Und der Mann hat das nichts Falsches gemacht. Im Gegenteil, musste dem Khatib antworten, wenn er mit dir spricht. Oder genauso, wenn es eine Notwendigkeit gibt, wie einmal kam jemand rein und hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass eben dass er dringend für sie Dua machen soll, dass es regnet. Ja? Und das war auch während der Khutbah. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn oder für die Muslime Dua gemacht. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht und noch bevor er den Minbar verlassen hat, noch bevor er von der Redekanzel hinuntergestiegen ist, kam schon, oder ist schon Regenwasser von seinem Bart runtergetropft. Also so schnell hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Gebet erhört. Und dies gehört natürlich zu den Wundern, zu den Mu'jizat des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die seine Entsendung beweisen, die sein Prophetentum beweisen. Liebe Geschwister, also auch wenn jemand reinkommt falscherweise und sagt Assalamu alaikum, dürfen wir nicht antworten und sagen Wa alaikum assalam. Beim Freitags-Khutbah, ja. Und auch wenn jemand im Gebet oder während der Khutbah niest und dann sagt er Alhamdulillah, und dann musst du normalerweise sagen Yarhamukallah, auch dies machst du nicht und darfst du nicht tun, denn während der Khutbah ist Schweigen angesagt und niemand darf sprechen. Sondern das Maximal, was man tun dürfte, ist jemandem ein Zeichen geben. Ja? Sei ruhig oder ähnliches. Aber reden darf man auf keinen Fall oder ein Geräusch machen oder ähnliches. Gut, dann schlage ich vor, dass wir 2 Minuten Pause machen und dann machen wir weiter, inshallah. Barakallahu fikum. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. So, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man während der Khutbah nicht reden darf. Genauso wie man während des Gebetes nicht reden darf. Und deswegen sagen manche Leute, die 2 Raka'at, die man normalerweise beim Dhuhr mehr betet, mit der 4 normalerweise, ja, sind stattdessen hört man der Khutbah zu. Okay? Aber das Problem ist, manche Leute verstehen das falsch. Manche Leute denken dann, wenn sie bei der Khutbah nicht dabei waren, dann müssen sie 4 Raka'at beten oder sowas. Ja? Das auf keinen Fall, das stimmt nicht. Sondern wenn man das Freitagsgebet, wenn man nur 1 Raka'a mitgekriegt hat vom Freitagsgebet, dann muss man auch nur 1 Raka'a hinzufügen. Okay? Aber wenn man vom Freitagsgebet keine Raka'a mitgekriegt hat, ja, dann muss man natürlich 4 Raka'at beten. Aber darüber reden wir inshallah noch. Ja? Wie dem auch sei, du darfst auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel Spenden gesammelt werden, während der Khutbah, dass man zu diesem Zeitpunkt spendet. Weil all dies lenkt ab von der Khutbah. Und das ist auch nicht Sinn der Khutbah, dass man während der Khutbah Geld sammelt. Kann man auch hinterher machen. Und all, wie gesagt, all dies, weil es Dinge sind, die von der Khutbah abhalten. Khutbah ist die Predigt, die Freitagspredigt hier gemeint. Wenn der Prediger den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, den Namen erwähnt, dann darf man den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Das heißt, man darf sagen sallallahu ala Muhammad oder sallallahu alaihi wasallam oder Allahumma salli ala Muhammad oder irgendetwas, irgendeine Form dieser die Gebetsform, aber man sagt es eben nicht laut, denn dadurch würde man die anderen wiederum stören, ja? Und manche Gelehrte sind sogar der Ansicht, dass man auch dieses sallallahu alaihi wasallam nicht sagen darf, während der Khatib die Khutbah hält. Und sie begründen es damit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass man nicht einmal jemandem anderes sagen darf, sei ruhig. Ja? Das heißt, angenommen, während des Freitagsgebets, jemand macht Unruhe und du sagst zu ihm, sei ruhig, dann ist es eigentlich eine gute Sache, die du tust. Weil dadurch wird er ruhig und dadurch profitieren alle davon. Nicht einmal das darfst du tun, das ist eine gute Tat. Ja? Das ist eine gute Tat, durch das du etwas Schlechtes vermeidest. Ja? Ein Munkar vermeidest. Und auch dieses verboten, haben diese Gelehrte gesagt, wenn das sogar verboten ist, dann darfst du auch erst recht nicht etwas tun, wodurch nicht etwas Schlechtes vermieden wird. Wie du eben, wenn du zum Beispiel sagst, Allahumma salli ala Muhammad. Ja? Aber richtiger ist, wallahu a'lam, dass man das darf und dass dass mit diesen Verboten nicht gemeint ist, dass jede Form von Gerede, sondern eben nur die Form von Gerede, die von der Khutbah ablenkt. Und deswegen hat der Prophet dann auch mit dieser einen Person gesprochen, sie hat geantwortet. Und deswegen hat auch, der eine um Regen gebeten beim Propheten, also hat ihm gebeten, dass er um Regen bittet. Und deswegen hat auch der Prophet gesagt, dass man, wenn man zum Jum'a-Gebet zwei Rakat erst beten soll, ja, dann wäre dies auch, das ist ja auch ein deutliches Gerede und du beschäftigst dich ja mehrere Minuten damit etwas anderem als mit der Khutbah. Ja. Und der Prophet, er ist derjenige, der uns gesagt hat, dass wenn er sein Name erwähnt wird, dass wir den Segensgruß aussprechen sollen. Ja. Und ebenso, deswegen kommen wir nochmal zurück mit dem Niesen. Das heißt, wenn jemand praktisch niest, dann sagt er Alhamdulillah, aber leise für sich und nicht so, dass andere es eben hören können. Ja. Genauso wie man also im Gebet, wenn man die Fatiha liest, liest man sie leise für sich, ohne dass der andere mithört. Genauso sagt man Alhamdulillah und Sallallahu ala Muhammad und Amin beim Dua. Genauso. Denn der Khatib ab und zu macht Dua. Ja? Auf dem Minbar am Freitag. Und dieser Dua, liebe Geschwister, wir haben nicht überliefert bekommen, dass man jeden Freitag zur zweiten Khutbah am Ende vor dem Salah Dua macht. Das ist nicht überliefert worden und wer das regelmäßig tut, macht eine Bid'ah. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemacht und wir haben nicht das Recht, etwas Neues zu tun. Sondern, was überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab und zu Dua gemacht hat, zweifellos. Ja? Und zwar, das sehen wir in dem folgenden Hadith, und zwar, dass Bishr ibn Marwan rafa'a yadayhi yawm al-jum'ati ala al-minbar فسبه عمارة ابن رويبة الثقفي رحمه رضي الله عنه وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بأصبعه السبابة. Und zwar Bishr ibn Marwan رحمه الله hat an einem Freitag einmal eine Khutbah gehalten und dann stand er auf dem Minbar und hat dabei seine Hände gehoben und hat also so Dua gemacht. Und dann war da Ammara ibn Ruwayba radiallahu anhu dabei und hat angefangen ihn zu beleidigen und ihm gesagt und hat zu ihm gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht mehr gemacht, als dass er seinen Zeigefinger gehoben hat beim Dua. Ja? Also deswegen ist es eine Sunna für den Khatib, wenn er Dua macht, dass er seinen Zeigefinger hebt dabei, aber die Hände so zu heben ist verboten. Und wie gesagt, dieser Hadith gibt das klar und deutlich her, dass ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, guckt, wie er das verstanden hat, dass man etwas nur so machen darf, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat und nicht etwas hinzufügen darf. Und jetzt seht ihr die Unwissenheit der meisten Khutaba heutzutage, die diese Sunna nicht kennen. Vergesst die Sunna mit dem Finger, aber wenigstens eine verbotene Sache unterlassen. Ja? Wofür sie, wenn ein Sahabi da wäre, sie beleidigt würden von diesem Sahabi. Das muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Und dann sagen wir, was soll's, so nicht schlimm, ich heb nur die Hände. Auf jeden Fall, dieser Hadith ist sahih und er ist bei An-Nasai überliefert worden. Und dieser Hadith, was uns jetzt in diesem Zusammenhang noch mehr interessiert ist, dass er eben beweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr wohl Dua gemacht hat. Ja? aber nicht unbedingt immer in der zweiten Khutbah und immer am Ende. Ja? Sondern wenn er Dua gemacht, dann sagt man eben Amin und wieder gesagt leise für sich selbst. Und derjenige, der Amin sagt, liebe Geschwister, ist so, als hätte er Dua gemacht. Ist so, als hätte er Dua gemacht. Denn im Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass Musa alayhi salam Dua gemacht hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass er das Bittgebet, den Dua von den beiden, von euch beiden erhört hat. Von Musa und Harun. Und Harun hat eben nicht Dua mitgesprochen, sondern Harun hat nur Amin gesagt. Und das beweist, dass derjenige, der Amin sagt, ist so, als hätte er mit Dua gemacht. Ja. Des Weiteren, liebe Geschwister, ist es verboten, dass man am Freitag sich durch die Reihen drängelt, um einen Platz um ihn zu kriegen, der vorne ist. Man hätte früher kommen müssen. Aber wenn jemand zum Beispiel, die Moschee ist voll, und der dreht sich durch die Reihen, weil er vorne irgendwie eine Lücke sieht und so, und dann geht er durch die Reihen durch und so weiter und so fort und stört jeden Einzelnen, der gerade der Khutbah zuhört, das ist eine Sache, die man nicht tun darf. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das gesehen. Ich lese mal die Überlieferung vor. Von Ubaidullah ibn Yusr radiallahu anhu qal: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. عبيد الله بن يسر رضي الله عنه berichtet, dass ein Mann am Freitag kam und sich durch die Reihen gedrängelt hat, während der Prophet صلى الله عليه وسلم seine Predigt gehalten hat. Daraufhin sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم zu ihm: Setz dich hin, denn du hast uns schon gestört. Der Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud und der Hadith ist Sahih. Deswegen, wenn man unbedingt in der ersten Reihe sein möchte und die Gebete der Engel erhalten möchte, dann soll man eben früh kommen und nicht spät kommen, dann die Leute noch stören, auch noch zusätzlich. Also erstens kommt man zu spät und zweitens stört man noch die Leute. Weiterhin, liebe Geschwister, manche Leute machen etwas, was auch nicht in Ordnung ist, sondern eben falsch ist. Als Khatib sind sie oben auf der Kanzel und sagen zu den Leuten Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dann sagen alle Sallallahu alaihi wasallam. Also er ruft sie auf, sagt zu ihnen, sagt, spricht den Gruß aus. Normalerweise ist das nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache, sie sollen zuhören. Und wenn er zufälligerweise den Namen erwähnt, dann sollen sie eben den Salah aussprechen. Aber dass er es extra noch absichtlich sagt, wo es sowieso eine zweifelhafte Sache ist, wo manche ja sowieso der Ansicht sind, dass man es gar nicht tun darf. Wie gesagt, das gehört zur Unwissenheit und gehört zur Al-Ibtida', zur Einführung von Neuerungen in der Religion, die überhaupt nicht dann gar nicht zu suchen haben. Wenn man also reinkommt, begrüßt man nicht, betet zwei Raka'at kurz, setzt sich hin und hört sofort zu und begrüßt nicht etwa noch den nebenan oder so etwas, was auch teilweise passiert. Und wenn du dann, wie heißt das, noch mit dem Boden rumspielst und mit der Kleidung und deinem Bart oder mit Händen oder sowas, all dies ist wirklich eine Katastrophe, die Geschwister, weil das ist eine Sünde. Und Medwot, das tut, dem ist wirklich angedroht, dass er nichts bekommt, keine Belohnung bekommt. Der Gesandte Allah sagte, man massal hasa faqad lagha. Wer mit dem Kieselstein spielt, der hat gesündigt. Und der Hadith hat Al-Bayhaqi und Ibn Abdul Barr und Ibn al-Arabi, alle haben ihn als sahih eingestuft. Und ebenso soll man nicht links und nach rechts gucken und sich abwenden. Der Khatib ist vorne. Guck den Khatib an. Guck den Khatib an. Die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er auf dem Mimbar stand, haben sie ihre Gesichter in seine Richtung gewendet. Ja? Das heißt, dreh dich um mit dem Körper, guck den Khatib an, guck nicht jemand anderes an. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبلنا بوجوهنا إليه. Der Prophet صلى الله عليه وسلم, einige seiner Freunde sagten, wenn der Prophet صلى الله عليه وسلم auf dem Minbar gestiegen ist, dann haben wir uns ihm zugewendet. Ja. Aber vor der Khutbah, nach der Khutbah, zwischen den beiden Khutbahs darf man reden. Ja, darf man reden, aber natürlich sollte man, wenn man schon was sagt, dass man möglichst etwas Sinnvolles sagt. All diese Sachen, liebe Geschwister, aufgrund der Vorzüglichkeit dieses gewaltigen Tages, an dem der Mensch an seinen Schöpfer erinnert wird, an dem Koran gelesen wird, an dem man Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, an dem man von jemandem, der besser Bescheid weiß als die anderen, geleitet wird und zum Guten aufgerufen wird, an dem man an den jüngsten Tag erinnert wird. Dieser Tag, liebe Geschwister, verdient es, dass man sich für diesen Tag schick macht, sei es innerlich als auch äußerlich, dass man sich die Zeit nimmt, genauso wie wenn man zu einer Einladung eingeladen würde, bereitet man sich eben auf diesen Tag genauso gut vor, nur noch besser. Manche Leute, während der Khatib die Khutbah halten und der Khatib erwähnt zum Beispiel irgendwas über die Hölle, über Jahannam, dann sagen sie laut A'udhu Billah. Oder wenn sie irgendwas über das Paradies erwähnen, dann sagen sie, oh Allah, gib mir das Paradies bitte. Oder irgendetwas sagen sie laut vor sich hin. Ich weiß nicht, was der Sinn ist, warum du etwas laut sagst. Wenn du wirklich etwas von Allah verlangst und Ikhlas hast, sag es für dich leise zwischen dir und Allah, sodass keiner davon was mitbekommt. Das Freitagsgebet ist eine Pflicht, die nicht eine neue Pflicht ist neben dem Dhuhr-Gebet, sondern das Freitagsgebet findet statt dem Dhuhr-Gebet. Das heißt, wer Freitagsgebet verrichtet, verrichtet kein Dhuhr-Gebet. Und wer ein Dhuhr-Gebet zusätzlich verrichtet, begeht eine Bid'a. Das Dhuhr-Gebet findet nicht statt, sondern es findet ein Freitagsgebet statt. Ja? Und Abdullah und Umar ibn Khattab bei ihm ist überliefert, dass er gesagt hat, Salatul Jumu'ati raka'atan tamamun ghayru qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, das Freitagsgebet besteht aus zwei Raka'at. Das sind vollständig. Das Gebet ist vollständig mit zwei Raka'at und nicht irgendwie abgekürzt. Ja, dies ist durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In diesen zwei Raka'at liest der Imam auch laut, wie in Alhamdulillah überall gemacht wird. Und das Freitagsgebet unterscheidet sich vom Dhuhr-Gebet in vielen Dingen. Und es ist sicherlich besser und wertvoller als das Dhuhr-Gebet. Und weil natürlich, wenn man das Freitagsgebet unterlässt, gibt es mehr Androhungen als beim Dhuhr-Gebet. Und man darf auch nicht sagen, ich bete statt dem Freitagsgebet das Dhuhr-Gebet, wenn man das Freitagsgebet verrichten muss. Man muss das Freitagsgebet verrichten. Das Freitagsgebet, liebe Geschwister, ist Pflicht für bestimmte Kategorien von Menschen. Und zwar aber nicht für alle, sondern allgemein für jeden Muslim, bis auf folgende. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith: Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a illa arba'a: abdun mamluk, aw imra'a, aw sabi, aw marid. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Freitagsgebet ist Pflicht in der Gemeinschaft zu verrichten für jeden Muslim, bis auf vier: ein Sklave, eine Frau, ein Kleinkind und jemand, der krank ist. Und darauf aufbauend haben die Gelehrten natürlich noch andere Gruppen erwähnt, die eine Entschuldigung haben, wie zum Beispiel ein Wächter oder ein Arzt, der aufgrund Notwendigkeit jetzt nicht weggehen kann, und genauso eine Krankenschwester, die eben den Kranken nicht, Krankenschwester nicht, Frau musst du sowieso nicht, ja, aber sollte es sowas wie einen Krankenbruder geben, der darf auch befreit. Und in einer anderen Version sagte der Prophet Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, das Gehen zum Freitagsgebet ist Pflicht für jeden Erwachsenen. Und jeden Erwachsenen, islamisch gesehen Erwachsenen, und der Hadith ist bei Nasa'i und bei Abu Dawud, der Hadith ist ebenfalls sahih. Ja? Wir werden beim nächsten Mal inshallah noch weiter darauf hineingehen, weil wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch eine Sitzung über das Freitagsgebet. Wenn wir noch weiter darauf eingehen, für wen es Pflicht ist und für wen es nicht Pflicht ist. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.